Ja, wir befinden uns gerade in einem Bibelprojekt. Das bedeutet, wir wollen die nächsten 2 Monate nutzen, um zusammen in der Bibel zu lesen und die beiden Korintherbriefe zu entdecken. Bei dem Predigttext, bei dem wir uns heute aus dem Korintherbrief beschäftigen wollen, da habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Gedanken hattet. Also wenn ich mir so die perfekte, tollste Gemeinde vorstelle, dann müsste die ja so genau ticken, so wie ich da auch ticke und wie ich so unterwegs bin. Also mein Tempo, meine Schwerpunkte, meine Lieblingsmusik im Lobpreis, meine lieblingsgeistlichen Tiefpunkte, meine Schwerpunkte. Und der Text, den wir uns heute anschauen wollen, da stellt Paulus eine ziemlich unbequeme Frage, indem er sagt: Um wen oder was geht es eigentlich in Gemeinde und in dieser Gemeinschaft? Geht es um mich und was ich gern hätte? Oder geht es um Gottes Werk? Und genau diese Frage, genau dieses Problem ist eigentlich auch eine grundlegende Frage, die bei den Korinthern Thema war. Es lag nicht daran, dass die Leute nicht engagiert oder auch voll dabei sind. Aber ich glaube, ein Problem war, dass sie zu viele Ziele sich vorgenommen haben oder zu viele Schwerpunkte hatten, die auch nicht immer so ganz überein waren. Und dass Einheit in dieser Gemeinde nicht unbedingt am fehlenden Willen gescheitert ist, sondern vielleicht einfach daran, dass die Leute unterschiedlich so ihren Fokus setzen. Und der Bibeltext heute, in dem wir schauen wollen, der fragt uns: Wohin schauen wir wirklich gemeinsam? Eigentlich möchte ich den Text, der auch gestern sozusagen offiziell in der Bibellese dran war, aus dem 3. Kapitel des 1. Korintherbriefes nehmen. Aber eigentlich setzt dieser Text auch schon vorher an. Und ich lese zunächst 2 Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch, seid einig und lasst nicht zu, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. Haltet vielmehr zusammen in gleicher Überzeugung und gleicher Meinung. Meine Brüder und Schwestern, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere sagt, ich gehöre zu Apollos. Der dritte, ich gehöre zu Kephas, Petrus. Oder ich gehöre zu Christus. Und das war so ein Anteaser. Paulus, nachdem er schon eigentlich klargestellt hat, ey Leute, wir sind so reich beschenkt von Gott, so steigt er in den Brief ein, ihr seid gesegnet, ihr seid beschenkt von Gott. Und das ist sozusagen der erste Punkt, mit dem er dann wirklich auch sagt, so Leute, wir müssen reden, wir haben Redebedarf und es geht damit los. Er spricht die Einheit bzw. die nicht vorhandene Einheit und Streitpunkte untereinander an. In diesen kurzen Versen. Und ich weiß nicht, wie es euch beim Bibellesen gegangen ist, dann kommt ja erstmal was anderes und dieser Streit ist erstmal nicht so das Thema. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Korinther das gelesen hat und weiß, ja, diese Streitigkeiten, das ist vielleicht nicht ganz so ohne bei uns in der Gemeinde, aber gut, Paulus geht jetzt erstmal weiter, dann wird ihm vielleicht ganz anders, wenn er dann jetzt im 3. Kapitel, zu dem wir dann jetzt auch gleich kommen wollen, merkt, okay, nein, Paulus ist damit noch nicht zu Ende. Das Thema Einheit ist doch wohl irgendwie wichtiger und er legt da doch einen Fokus drauf, was bedeutet Einheit in der Gemeinde. Und da geht der Text eigentlich auch weiter im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Da möchte ich lesen. Brüdern und Schwestern, zu euch konnte ich nicht so reden wie zu den Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Vielmehr musste ich zu euch reden wie zu Leuten, die von ihrer menschlichen Natur bestimmt sind. Denn in allem, was mit Christus zu tun hat, wart ihr wie kleine Kinder. Ich gab euch Milch zu trinken und keine feste Nahrung. Die konntet ihr noch nicht vertragen und das könnt ihr auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid immer noch von eurer menschlichen Natur bestimmt. Unter euch gibt es Eifersucht und Streit. Zeigt das nicht gerade, dass ihr von eurer menschlichen Natur bestimmt seid und dass ihr euch genauso verhaltet? Wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, das zeigt, dass ihr wie alle anderen Menschen seid. Wer ist denn Apollos? Oder wer ist denn dieser Paulus? Klammern, der Schreiber hier. Sie sind alle Diener des Herrn, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder dient dem Herrn mit den Gaben, die er bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt, derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Es ist also Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Soweit der Korinther-Text. Und gerade, dass wir hier dieses finden, am Anfang, im ersten Kapitel, fängt Paulus schon an und schreibt davon, hier Leute, ne, Streitigkeiten, ich habe es gehört, darüber müssen wir reden. Kurz ausatmen, kleiner Exkurs, aber wir kommen zurück. Das ist so ganz typisch, was wir auch häufiger noch in den biblischen Texten wiederfinden können. Und da möchte ich mir, weil wir ja in diesen Zeiten, in diesen Wochen auch ganz bewusst uns intensiv mit Gottes Wort auseinandersetzen wollen und ich euch auch ermutigen möchte, wirklich in seinem Wort mitzulesen, vielleicht einen kleinen Randexkurs einmal geben zum Thema, wie haben die Leute eigentlich damals gedacht? Denn das antike biblische Denken, was wir ja hier vorliegen haben, erzählt leider, wie ich so manchmal empfinde, nicht so ganz linear und analytisch, deutschdenkend, schön Punkt nach Punkt aufzählend, wie ein modernes Sachbuch, sondern die haben einen ganz anderen Erzählstil gehabt, der immer kreisend, wiederaufnehmend und verdichtend eher war. Man kann es als Kreisen um die Mitte bezeichnen. Wir haben ja auch eine Theologiestudentin sitzen, die kann ja, wenn ich hier Quatsch erzähle, mich später korrigieren. Aber ich hoffe, ich versuche euch so ein paar hermeneutische Grundzüge hier kurz weiterzugeben. Also die Antike, die haben Texte damals ja gar nicht sofort aufgeschrieben, sondern auch in der damaligen Kultur war es so, dass viel mündlich weitergesagt wurde. Sie haben weiter erzählt. Und ganz ehrlich, ein Learning daraus ist, diese Kultur hätte es nicht gegeben, wenn sie ein solches Denken haben wie wir Deutschen. Ganz strukturiert, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Sondern die haben verstanden, dass der Erzählstil auch vielleicht durch dieses Weitererzählen etwas anders aussieht. Und das ist halt das, wie wir es auch hier in diesen biblischen Texten wiederfinden. Ein Thema taucht auf, verschwindet wieder, aber kommt später nochmal wieder hervor. Und kommt später vielleicht nochmal vertiefend aus einem anderen Licht zurück. Vielleicht mit leicht veränderter Perspektive. Und wir als Deutsch tickende Menschen denken manchmal, was ist das denn für ein Chaos? Und ich hätte es gerne stringenter, dann wäre es auch einfacher, die Bibel zu verstehen. Aber ich glaube, es gilt hier, die Bibel ist ja auch so komplex und da steckt so viel Wahrheit drin. Ich weiß gar nicht, ob wir das fassen könnten, wenn wir uns jetzt so einen deutschen Lexikonartikel anschauen würden, anstelle von dem, was wir halt eben hier haben in der Bibel. Die Bedeutung entsteht auch in der damaligen Zeit dadurch, dass etwas wiederholt wird, dass es einem wieder begegnet, vielleicht in einem etwas anderen Kontext. Und als Leser von Gottes Wort dürfen wir mitwachsen hinein in dieses Thema, was vielleicht immer wieder mal kommt. Denn Wiederholung hilft beim Erinnern, genauso wenn du Bibelverse auswendig lernst, das muss man immer wieder wiederholen, um sich daran zu erinnern. Und auch diese Abwechslung, diese Variation hält unsere Aufmerksamkeit wach. Und dadurch entsteht halt eine Struktur, die halt nicht gegliedert ist, so wie wir das uns manchmal wünschen, sondern die durch verschiedene Bilder geht und immer wieder Dinge neu vertieft aus einem anderen Licht beleuchtet. Die Bibel ist vielleicht eher wie Musik mit Variation, was dynamisch ist und eben halt kein deutsches strukturiertes Lehrbuch. Ein Vergleich, den ich da im Studium gelernt habe, war, wir Deutschen, wir kennen die Autobahn, du fährst immer geradeaus und vielleicht gibt es dann so Abfahrten und es ist ganz klar, die Abfahrt fährt dahin und das ist immer ganz strukturiert, du kannst einfach geradeaus fahren, ordentlich Gas geben und da, wo du hin willst, ist ganz klar eine Ausfahrt für dich da. Aber das biblische Denken ist, wenn wir uns mit diesem Bild, dass wir unterwegs sind, von der Autobahn abwandern, ist in der damaligen Zeit vielleicht eher zu vergleichen mit einem Spaziergang um einen Berg herum. Und immer, wenn wir auf diesen Berg hochwandern, dann entdecken wir eine neue Seite, einen ganz neuen Blick in die Weite. Wir gewinnen an Höhe, können vielleicht zurückschauen, wir schauen nach oben, wir haben ganz viele andere Perspektiven. Und es geht nicht darum, im Kreis zu laufen, sondern um ja wirklich in allen Dimensionen zu entdecken und zu staunen. Und genauso komplex und genauso wunderschön ist eben die Bibel aufgebaut und ist Gottes Wort. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, für diejenigen, die vielleicht jetzt am Start sind und sagen, ja, jeden Tag in der Bibel zu lesen, ist für mich eine Herausforderung. Und es ist komplex, da auch immer durchzusteigen. Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach. Auch gerade Paulus, der hat auch echt einen krassen Schreibstil und fliegt manchmal von Thema zu Thema. Aber lass dich darauf ein. Entdeck die Schönheit von Gottes Wort ganz neu. Und vielleicht hilft dir ja auch wirklich zu denken, ich gebe mich da mal so rein, ich versuche mal so nachzuvollziehen, wo bewegt sich Paulus gedanklich entlang, und habe im Hinterkopf, es ist keine Checkliste, es ist eben nicht so stringent, so wie wir Deutschen es manchmal gerne hätten oder ticken. Aber wir wollen einmal in diesen Korinther-Text jetzt auch hineinschauen. Es gibt Streit. Es gibt ja diese Unterscheidung, auf wen berufen sich Leute. Es bilden sich scheinbar Gruppen. Und Paulus ruft und ermahnt hier die Korinther auch, sie sollen eine Einheit sein. Sie sollen in Einmut auf dem Weg sein. Was nicht bedeutet, dass alle gleich sind, dass jeder gleich sein muss, gleich ticken muss. Und er redet hier und sagt, ich bitte euch, wörtlich, ich ermahne euch auch, ein liebevolles, durchdringendes Zureden, dass sie solche Spaltungen nicht zulässt. Und auch ganz spannend, dass er hier wirklich bemüht ist und auch durch diese Wiederholung vielleicht deutlich wird und sagt, Leute, gerade wenn Uneinheit da ist, gerade wenn es Streitigkeiten gibt, dann ist das ein Problem. Das sollte man nicht zu klein erachten. Weil wenn so eine kleine Spaltung entsteht, ein kleines Schisma, so ist das Wort hier, dann beginnt es ganz klein und dann entsteht ein Riss, der immer größer wird. Und wer sich in der Kirchengeschichte auskennt, die größte Schisma, die größte Trennung war 1054 nach Christus, wo er die erste große Trennung der Kirche in der Kirche stattfand und die Leute sich zerstritten haben und Einheit zerbrochen ist. Und seit diesem Zeitpunkt gibt es ja immer mehr kleinere Gemeinden, die sich entwickeln mit Martin Luther und so weiter. Immer Streit, der da ist, Uneinheit, der da ist, der einerseits zu Vielfalt führt, aber auf der anderen Seite auch ja, teilweise zu Uneinheit und Streit. Klar ist, das Problem sind hier nicht Paulus, Apollos oder Petrus. Das Problem ist, dass vielleicht diese Personen hier etwas zu sehr in den Fokus gesetzt werden von den Korinthern. Der hat aber das gesagt und wir sollen das mehr tun. Der hat aber gesagt, wir sollen jetzt so ticken und wir sollen da mehr drauflegen. Und so entstand dann schon eine Uneinheit in der Gemeinde. Das Problem ist hier, ja, das Zentrum wird auf einzelne Personen, auf einzelne Schwerpunkte vielleicht gelegt. Ein großer Unterschied zu anderen, anderen Texten, anderen Briefen, die wir hier finden, ist, dass es hier nicht um Irrlehre geht, wie es zum Beispiel ganz stark im Galaterbrief der Fall ist, sondern dass es hier wirklich eigentlich um Vorlieben geht. Ich mag den lieber und was der sagt und wie der tickt, ja, und die andere Person halt, wie der andere tickt. Das ist vielleicht bei uns heutzutage auch ganz praktisch. Ich mag es lieber, wenn der eine sagt, ich mag es lieber, wenn Markus predigt, und der andere sagt, ich mag es lieber, wenn Doro predigt. Und der dritte sagt, zur Not darf Lennart auch mal predigen, aber eigentlich wollen wir lieber die anderen beiden hören. Das ist okay. Alles gut. Und manche sagen, dieser geistliche Stil liegt mir lieber. Also wenn es vielleicht mehr liturgisch ist und wenn vielleicht auch mal eine Orgel spielt und der andere sagt, nee, ich finde es schon cool, es darf mehr eine Band sein, ich finde es freier cool, ich finde es cool, wenn auch Leute im Geist betrunken sind, wie auch immer. So, ne? So ist halt die unterschiedliche Frömmigkeitsform, die unterschiedlichen Musikstile, so wie wir es vielleicht schon immer gemacht haben. So sind halt einfach die unterschiedlichen Meinungen und Vorlieben, die es einfach nun mal ganz praktisch unter uns gibt. Und nichts davon ist erstmal grundlegend falsch, denke ich. Weil dafür ist Gott ein Gott der Vielfalt und der Schönheit und Kreativität in vielsterlei Form liebt. Aber es wird, glaube ich, in dem Moment verkehrt oder gefährlich, wenn das das Identitätsstiftende ist, das Ausschlaggebende. Wenn ich mich frage, was ist mir wichtiger in der Gemeinde geworden, als einfach nur Jesus Christus im Fokus. Wenn ich mich vielleicht selber frage, ich möchte und ich brauche vielmehr das und das vom Stil her, von was auch immer. Und wir vielleicht eigentlich zu dieser Frage zurückkommen sollten oder dürfen, was möchte Jesus? Was ist wirklich wichtig? Worum drehen wir uns wirklich? Wo ist es wirklich dran? Welche Themen sind wirklich dran, dass wir unsere Zeit dafür verschwenden? Und die einzige richtige Antwort ist Jesus. Ihm kennenzulernen, ihm zu begegnen, und ihm nachzueifern dann aber natürlich auch. Die Diagnose von Paulus, die er uns hier gibt, im dritten Kapitel, er spricht die Korinther immer als Brüdern und Schwestern an. Trotz der Streitigkeiten, die da sind, redet er zu seinen Geschwistern. Er spricht ihnen nicht hier die Identität ab, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Aber er sagt, ihr seid noch wie Babys. Wie am Anfang, als ich bei euch war, als die Gemeinde entstanden ist, als ihr das erste Mal von Jesus gehört habt und ihr die wichtigen Dinge hören musstet. Jesus ist für dich gestorben. Dir ist vergeben. Du bist so kostbar und wertvoll, dass Gott seinen Sohn für dich hingegeben hat. Du bist Gottes geliebtes Kind. Das ist das Grundlegendste, das ist Babynahrung, die Essenz dessen, was wir in uns aufnehmen dürfen, aufnehmen sollen, was uns in unserem Tiefsten ausmachen soll. Aber er schreibt auch, dass es eben auch noch diese menschliche, diese fleischliche Natur gibt, in der die Korinther wohl unterwegs sind und sich eben nicht von Gottes Geist bestimmen lassen. Dabei ist doch ihre Natur schon gewandelt und sie sind Kind Gottes. Diese Spannung schon jetzt und noch nicht so ganz. Nicht geistlich, sondern menschlich. Vom Denken der Umwelt geprägt, eins unserer größten Herausforderungen auch heute noch. Wie können wir in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft, die so andere Werte hat und so anders tickt, als das, was wir finden bei Gott? Und wo wir gerufen sind, Kinder von Gott zu sein, die nicht mehr von dieser Welt sind. Paulus sagt, ich habe euch Milch gegeben, aber auch jetzt braucht ihr noch Milch statt feste Speise. Und eigentlich, was er so ein bisschen ausdrückt, ist, dass er meint, ihr seid unreif. Und das zeigt sich nicht unbedingt vielleicht an dem, was ihr wisst oder an dieser Basis, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid, sondern dann, wenn es ans Erwachsen geht, an feste Nahrung geht und Mündigkeit geht, dann bedeutet es, dass wir das nehmen, was wir an Milch erhalten haben und dass es sichtbar wird in unserem Leben und in unserem Verhalten. So beschreibt Paulus ungefähr, was es bedeutet, mündig zu werden, um auch feste Speise zu sich zu nehmen. Paulus wünscht sich, dass da eine Entwicklung passiert, eben aus diesem Grundbewusstsein heraus Kind Gottes zu sein und das in den Alltag mit hineinzutragen. Und so zu leben, wie wir Jesus vorgelebt haben, sehen. Paulus sagt, Neid und Streit, was bei euch vorhanden ist, das ist kein Randproblem, sondern es ist hier ein kritisches Problem, ein Reifekriterium auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden und auch zu wachsen und zu reifen im Glauben. Wo Reife fehlt, ziehen Rivalität und ziehen ein Vergleichen ein. Die Frage, wer hat mehr beigetragen? Wer leistet am besten? Wer ist denn jetzt besser oder richtiger? Und Streit und Parteiung sind kein Zeichen davon, dass nicht auch Leidenschaft da ist, sondern eigentlich sind es ein Stück weit auch, wenn wir ehrlich sind, Zeichen von Unreife. Und das ist ganz schön hart, finde ich. Unreife zeigt sich nicht daran, wie viel ich weiß, sondern eigentlich daran, wie ich mit anderen umgehe. Geistliche Reife zeigt sich nicht in meinem Geschmack, sondern im Umgang damit, dass halt eine große Individualität und Verschiedenheit da ist. Und geistliche Reife zeigt sich, glaube ich, darin, ob ich Einheit, Zusammenhalt tragen kann, auch wenn vielleicht gerade nicht mein Wille und mein Fokus im Vordergrund steht, es nicht um mich geht. Vielleicht sind das Punkte, wo wir uns selber in uns hineinhören können und fragen können, an welcher Stelle ziehe ich mich innerlich zurück, wo ich merke, das passt mir vielleicht nicht so ganz. Wo fange ich an, über Dinge zu reden oder vielleicht auch Themen oder Personen zu meiden, um in Liebe auch das Gespräch und vielleicht auch die Differenz und den Austausch zu suchen. Und wo meine ich vielleicht, dass ich im Recht bin und mein Recht mir wichtiger ist, als eine Beziehung zu klären und ehrlich zu sein. Ein Reifeschritt ganz praktisch könnte vielleicht sein, eine Sache auch vielleicht innerhalb unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde zu sein, die dir nicht so passt, aber vielleicht anderen hilft, Jesus näher zu kommen. Sei es ein Musikstil, eine Zielgruppe, ein Frömmigkeitsstil, das einfach zu Jesus zu tragen. Und sagen, Jesus, ich ticke hier anders. Aber danke, dass du durch alles hindurch wirken möchtest. Auch wenn es jetzt nicht so ganz meins ist. Paulus schreibt weiter, hier eben halt, wer sind denn diese Apostel, an die sich die Gemeinde so festmacht? Er korrigiert und sagt, diese Leiter, diese Leute, an die ihr euch haltet, die sind eben nicht der Mittelpunkt von Gemeinde. Und er relativiert sich hier selbst. Paulus als Schreiber entthront sich hier selbst und sagt, Leute, es geht hier nicht um mich oder um Apollos. Er lenkt den Blick weg von den Menschen und sagt, Leute, das Einzige, was zählt, ist Jesus. Ist das, was Jesus getan hat am Kreuz. Darüber schreibt er auch vorher in den Kapiteln so ein bisschen so einen Exkurs. Ist ganz spannend und bezieht das jetzt hier auf dieses Thema mit ein. Diese Leiter, die sind Diener, sind Dienende, Bedienende für die Gemeinde. Sie pflanzen und gießen, das ist alles richtig und wichtig. Aber Gott ist der entscheidende Faktor. Gott schenkt das Wachstum. Ich habe einen lustigen Satz gelesen in einem Kommentar, da stand, kein Landwirt klatscht am Ende der Ernte seinem Spaten Beifall. Viele Funktionen, viele Gaben, die wir haben, die hier Menschen ausüben, das sind Geschenke, das sind Werkzeuge. Und wir können dankbar dafür sein, aber wir sollen sie nicht vergöttern. Ganz ehrlich, gerade am Anfang in der Gemeinde, als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, bin ich öfter auch damit konfrontiert gewesen. Vielleicht von meinen Vorgängern im Pastorenamt. Damals war das richtig cool, der konnte das richtig stark. Und ich wünschte mir so, du wärst wie XY. Das wäre doch, was wir jetzt bräuchten. Und ganz ehrlich, wir sehen in der jüngsten Geschichte weltweit, wenn wir auch große freikirchliche Bewegungen wie vielleicht Hillsong anschauen oder auch große Leiter wie Bill Hybels, wenn wir uns festmachen an Personen und an Dingen, was Personen geprägt haben, dann ist eine große Gefahr dabei, dass ganz viel zerbricht und dass wir uns auf falsche Dinge fokussieren. Wo reden wir mehr über Menschen und Prägungen als über Jesus? Als über das, was Jesus gerade tut und tun möchte? Lass uns zurückkommen zu dem Moment, wo wir sagen, Jesus sei das Zentrum. Und das gemeinsame Ziel ist, da kommt Paulus auch zum Schluss hin und sagt, es ist Gottes Baustelle. Hier vor Ort sind wir in Gottes Baustelle, seine Baustelle. Ganz praktisch, da drüben ist eine Riesenbaustelle. Und ja, wir sind damit hineingenommen worden, aber es ist Gottes Baustelle. Das ist so entlastend. Es ist seine Baustelle und wir sind Mitarbeitende. Wir dürfen pflanzen, wir dürfen gießen, wir dürfen mit ganz unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten uns einbringen. Aber wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten nebeneinander an diesem einen großen Ding, am Reich Gottes, wo er sein Werk tun möchte. Wir sind unterschiedlich begabt, aber wir haben ein Ziel, zu fragen, Jesus, was möchtest du tun? Und wie kann ich dir mit den von dir gegebenen Gaben und Fähigkeiten mich einbringen? Die Gemeinde ist nicht Besitz. Auch ich besitze nicht diese Gemeinde als Pastor, das ist meine Gemeinde, sondern das ist Gottes Gemeinde, sein Bauwerk und ich darf darin dienen. Es bedeutet auch ganz praktisch, wir sind nicht nur Zuschauer, wir sind herausgefordert, wir dürfen mitarbeiten. Er möchte dich ganz persönlich einbeziehen mit deinen dir ganz persönlich gegebenen Gaben und Fähigkeiten. Aber es ist nicht die Frage, was bekomme ich hier in Gemeinde, sondern wir wollen fragen, Gott, wo können wir zusammen mitbauen an deinem Reich? Wo kannst du in der kommenden Woche ganz bewusst mitbauen und sei es durch ein einfaches Gebet, statt dich nur aufzuregen oder zu bewerten? Vielleicht ganz praktisch für jemanden beten. Vielleicht ganz praktisch einfach jemanden mal zuhören. Es gibt immer genug, wo du ganz praktisch anpacken kannst. Aber vielleicht ist ein praktischer Schritt für Einheit, ehrlich und mit Liebe mal mit jemandem etwas anzusprechen. Die Versöhnung zu suchen, anstelle sich zu distanzieren und zurückzuziehen. Wie können wir lernen, als Gemeinde neu das im Blick zu haben, was Jesus tun will und persönliche Vorlieben hinten anzustellen? Ein gemeinsames Ziel heißt nicht, dass wir gleich denken, sondern dass wir gemeinsam fragen, Jesus, was willst du tun? Und wie kann ich als jeder Einzelne und wie können wir zusammen Teil dessen sein? Und dieser Text gibt so ein paar Hinweise und ich möchte noch kurz zusammenfassen. Paulus schreibt hier ganz zentral, Einheit entsteht, indem wir den Mittelpunkt regelmäßig klären und sagen, Jesus, sei du das Zentrum. Geh du voraus und wir dir hinterher und nicht andersrum, so wie Stevie es gerade gesagt hat. Indem wir uns bewusst machen und geistliche Reife eben neu definieren und sagen, geistlich reif ist nicht, wer starke Überzeugung hat oder stark auftreten kann, sondern wer Einheit tragen kann, obwohl er nicht immer sein Recht bekommt. Es kann sein, dass wir Menschen ehren, aber nicht zum Maßstab machen. Wir können Jesus ganz neu in Fokus nehmen, indem wir uns wieder als Mitarbeiter anstelle von Teilnehmer oder Konsumenten verstehen. Und indem wir uns vielleicht ganz bewusst, ganz praktisch, konkret einüben, meine persönlichen Vorlieben hinten anzustellen und zu fragen, Jesus, was möchtest du tun? Ich wünsche mir so, dass wir alle auf dem Weg hier miteinander sein können. Und dass wir das, was wir hier aus dem Korintherbrief einfach mitnehmen dürfen, auch uns hinterfragen dürfen und Gottes Wort ganz praktisch in uns wirken lassen dürfen, indem wir fragen, was hat dieser alte Text mit uns heute zu tun? Und dass wir lernen, als Gemeinde neu auf Jesus zu schauen. Selbst wenn wir nicht alles bekommen, so wie wir uns das wünschen. Aber gemeinsam auf das zuzugehen, was Jesus tun möchte hier in unserer Mitte. Und das fängt ganz persönlich bei mir und bei dir an. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesus, dass du sprichst durch dein lebendiges Wort. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir hier alle zusammen denselben Bibeltext entdecken dürfen und fragen dürfen, Jesus, was möchtest du ganz konkret hier für uns sagen? Was möchtest du hineinsprechen? Was möchtest du in uns tun, Herr? Wo gehst du hinaus? Jesus, ich bete da, wo wir merken, dass es auch in unserer Mitte an Einheit mangelt. Da, wo ungeklärte Dinge sind, dass du ganz neu hineinkommst, Herr. Dass du uns persönlich anrührst mit einer liebevollen Ermahnung. Dass du uns erinnerst an die Grundlagen, an die Milchnahrung und uns herausforderst, auch feste Nahrung zu nehmen. Jesus, sei du das Zentrum. Wir schauen auf dich. Herr, mach du uns eins. Im Schauen auf dich. Im Erleben deiner Gegenwart. Im Erleben deines Redens. Deines Wirkens. Durch dein Wort. An uns ganz persönlich und an uns hier als Gemeinde, Herr. Danke, dass du das Haupt bist. Sei du unser Zentrum. Amen.